Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 207 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 13. Dezember 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um die Wurst, nämlich um den gewagten Wurstvergleich von Axel Kleinlein.
Wir unterhalten uns mit unseren auf BU-Versicherungen spezialisierten Rechtsanwälten über die Frage, wann man denn berufsunfähig ist.
In den News der Woche offenbart eine Studie, welche Bürger die größte Angst vor Altersarmut haben. Ein ehemaliger Hedgefondsmanager von Allianz Global Investors kommt vor Gericht glimpflich weg. Wofür die Deutschen Geld auf die hohe Kante legen, zeigt eine weitere Umfrage. Und Immowelt hat die teuersten Immobilien des Jahres ermittelt. Halten Sie sich schon mal fest. Aber vorher...
Aus der Redaktion haben wir wieder einen Schmolltalk für Sie. Hallo.
Ja.
Und wie Scholle schon so schön sagte in der Anmod, es geht um die Wurst heute.
Ja, wir wursteln uns durch den Schmolltalk heute. Genau.
Weihnachten naht ja schließlich, da kann man schon mal sich übers Essen unterhalten.
Ja.
Wieso denn eine Wurst? Was hat denn eine Wurst mit Versicherungen zu tun, Scholle?
Ah, gut, dass du das fragst. Yeah. Ja, ich habe bei dem Versicherungsmathematiker und ehemaligen Bund der Versichertenvorstand Axel Kleinlein, da habe ich einen Blogbeitrag gesehen. Mhm. Der hat ja mal Kleinleins Klartext und da schreibt er mal so tatsächlich schöne Sachen. Er hat ja durchaus Ahnung. Sogar eine ganze Menge und so und ist auch so streitbar. Also der haut ja auch ganz gerne mal so auf die Branche drauf.
Absolut.
Das wissen wir ja noch, ne? Und dafür schätzen wir ihn auch. Und jetzt hat er einen sehr schönen Vergleich gebracht. Ich habe da beim Schreiben so Appetit gekriegt. Das war ganz gemein. Er hat Würste mit Versicherungen verglichen. Und hat dann Eigenschaften aufgezählt, wie denn so eine Wurst für ihn sein soll. Also sie soll gut schmecken, soll wenig Gift drin haben.
Ja.
Also Giftstoffe, sagt er, ich lese das mal vor, ist die Wurst aus Tieren, die glücklich aufgezogen wurden? Wurde die Wurst im Umland hergestellt, also nicht quer durch Europa geflogen?
Also regional und Biofleisch.
Genau, sie soll schmecken und nicht giftig sein und so weiter. Und dann kommt auch immer wieder Gammelfleisch, also ist da Gammelfleisch drin oder nicht? So, wie wir uns eine gute Wurst vorstellen.
Ja.
Und dann, genau, und das hat er dann mit Versicherungen verglichen und da ist ja die BaFin auch so ein bisschen besetzt. Essen davon, was ich aber auch ganz gut finde, finden wir wirklich gut. Die sollen ja auch was können, die Versicherung. Und die BaFin reitet immer so auf der Rendite so rum und auf den Kosten. Die Kosten dürfen nicht zu hoch sein. Die Rendite muss mindestens die Inflationsrate schlagen.
Ja.
Wobei die BaFin ja immer den EZB-Ziel-Inflationssatz nimmt. Und der war nochmal wie hoch?
2%.
Richtig, genau. Das sollte mindestens rauskommen.
Test bestanden.
Genau. Und dann hat Kleinlein da so Parallelen gezogen und hat dann durchaus sehr, sehr gute Sachen dann eben auch geschrieben. Ne? Sind die Kosten zu hoch, dann geht das nicht. Ne? Dann kann man die Inflation nicht schlagen. Ne? Und da hat er die BaFin auch irgendwie 4% Kosten oder sowas. Stimmt das?
Ja.
3% Kosten gefunden.
Zum Teil, ja.
Ne?
Ja.
Mhm. Ja. Und dann musst du mal überlegen, 3% Kosten, 2% schlagen, schwierig. Ne?
Ja,
und
das, in der Tat.
Und dann hat er gesagt, so wie eine Wurst mit Gammelfleisch nicht in Ordnung ist, ist auch ein Versicherungsvertrag mit zu hohen Kosten nicht okay.
Mhm.
Das unterschreiben wir doch erstmal.
Das, ne? Können wir ja. Also da soll ja auch ein bisschen was übrig bleiben natürlich vom Geld. Ja.
Genau. Ne? Und dann gab es aber bei LinkedIn, da hat er das auch gepostet, gab es dann natürlich erwartungsgemäß ein bisschen Gegenwind.
Ja.
Und da haben sie gesagt, ey, das Leben ist nicht so einfach wie eine Würstchenbude.
Das ist halt das Ding, ne? Genau. Sagtest ja am Anfang, wir schätzen Herrn Kleinlein. Ja, er stichelt immer gerne gegen die Branche, aber wie das Verbraucherschützer ja auch gerne machen, sie vereinfachen dann manchmal an der einen oder anderen Stelle doch etwas zu sehr oder vergleichen Dinge, die man eigentlich nicht wirklich vergleichen kann.
Ja.
Und das kam in den Kommentaren ja eigentlich auch ganz gut durch,
ja.
Dass der Wurstvergleich doch vielleicht ein bisschen hinkt an der einen oder anderen.
Der ist ein bisschen gammelig.
Nein. Genau.
Genau. Was ich persönlich fand, also erstmal vereinfachen finde ich immer sehr, tatsächlich bin ein großer Freund von vereinfachen und dann um Dinge zu verdeutlichen, fand ich mal sehr schön. Das hat immer, liebe Grüße an Malte Dreher, der hat auch mal gesagt, vereinfachen um zu verdeutlichen, das fand ich immer sehr schön. Und dann, aber mir fehlt auf der Wurstseite der Kostenfaktor.
Okay.
Ne? Wer mal beim Fleischer war und sich so eine richtig handgefertigte Bio-Wurst gekauft hat, der weiß, wie, Achtung, Wortwitz, schweineteuer die Dinger sein können. Ja. Und dann hast du vielleicht noch hochwertiges Rindfleisch drin. Die können halt auch enorm teuer sein. Und dann kann die Fleischerei-Fachverkäuferin noch so nett sein. Mhm. Ich kaufe das Ding dann vielleicht doch nicht. Mhm. Oder vielleicht nur eine und nicht zwei. Soll eh nicht so viel Fleisch essen. Also was soll's.
Geht der Partner leer aus, genau.
Kriegt jeder eine halbe Wurst, genau. Ja. Genau, das hat mir dann ein bisschen gefehlt, die Kostenseite. Und wo war ich denn stehen geblieben, Schmidt? Hilf mir.
Wir waren ja zum Teil auch bei den Kommentaren,
ja,
die ja dann eben auch so ein bisschen diesen Vergleich überhaupt angeprangert haben, so nach dem Motto, was schrieb da der eine? Genau, der Helge Lach vom Bundesverband Deutscher Vermögensberater, auf LinkedIn schrieb der. Er wüsste gern, was an der Wurst denn dem abgesicherten Langlebigkeitsrisiko entspricht. Der Todesfallleistung an Hinterbliebene und der Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit. Und er hat ja auch gleich einen Vorschlag gemacht.
Ja, war schön.
Vielleicht Dauerwurst ohne Verfallsdatum, mit Wiederverwertbarkeit und mit Rückgabegarantie bei Übelkeit nach Verzehr.
Ja, also die könnte dann aus Plastik sein, glaube ich.
Ja.
Eine Plastewurst, genau. Ja, also es ist halt nicht nur eine Rentenversicherung oder eine Lebensversicherung, ist halt nicht nur, du packst Geld rein, kriegst Geld raus.
Genau.
Das ist der Hauptgrund, sicher. Aber es gibt halt immer noch diese kleinen Nebendinge.
Aber der Hauptgrund ist ja eigentlich dann auch Absicherung des Langlebigkeitsrisikos.
Richtig.
Wenn man nicht zu viele Würste isst.
Genau. Aber jetzt muss man auch wieder sagen, da bin ich wieder beim Kleinlein. Das Langlebigkeitsrisiko kann ich besser absichern, wenn die Kosten natürlich, ich sag mal, im Rahmen sind.
Ja.
Ja, wir sind keine Billigheimer, aber Kosten sollen ja im Rahmen sein. Dann, ne, dann ist das Langlebigkeitsrisiko natürlich besser abgesichert. Mhm. Und wenn die Rendite natürlich höher ist. Also es geht schon Hand in Hand alles,
ja,
finde ich schon. Und gerade diese Nebenleistung, die der Helge Lach da so auch anspricht, das hat ja auch der GDV betont. Und das zitiert der Kleinlein dann auch. Es darf nicht vergessen werden, dass den Kosten ein umfassendes Leistungspaket gegenübersteht. Also der GDV sagt, okay, das Ding kostet halt Geld, aber da wir bieten ja dazu noch was an. Und damit sind wir wieder beim Langlebigkeitsrisiko und Berufsunfähigkeitskomponente und so weiter. Mhm. Dann macht aber Kleinlein der alte Fuchs draus, hohe Kosten seien anscheinend okay. Denn das Leistungspaket umfasst ja noch mehr. Jetzt hat der GDV hat nicht von hohen Kosten geschrieben. Er hat von Kosten geschrieben. Also, das ist wieder so ein
das
kleiner.
Das sind so die Feinheiten.
Ja.
An denen man sich tagelang wahrscheinlich diskutieren könnte.
Genau. Wenn man ganz toll betreut wird, sind hohe Kosten okay. Das hat aber der GDV nicht gesagt. Also der hat nur geschrieben, den Kosten. Mhm. Genau. Ja. Der Fuchs. Da hat er was draus gemacht. Also man muss jetzt mal die Wurst beim Fleischer lassen und sagen, hübscher Vergleich. Und was hat dann einer auch geschrieben? Eine hübsche Geschichte, mehr leider nicht.
Ja. Ne? Ist halt ein bisschen simpel natürlich.
Genau. Aber guck mal, Axel Kleinlein hat geschafft, dass wir jetzt hier darüber reden.
Genau. Und auch eine News dazu gebracht haben mit einem sehr leckeren Würstchenbild. Genau. Bestimmt der eine oder andere Leser hat bestimmt Hunger gekriegt beim Aufmachen des Newsletters.
Ja, ich auch.
Ja.
Genau. Und tatsächlich, wir haben jetzt auch versucht, das hier irgendwie ein bisschen einzuordnen und auch unsere Meinung gesagt. Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten, wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns doch einfach mal.
Ja.
An
redaktion@pfefferminzia.de.
Genau, betreff, es geht um die Wurst.
Genau. Sehr schön. Ja, dann widmen wir uns mal wieder ernsteren Themen.
Nicht ganz so wurstigen, harten News.
Genau. Also, weiter im Text. Werbung. Unternehmen sind erfolgreicher mit gesunden Beschäftigten und geringen Fehlzeiten. Als Gesundheitspartner unterstützt die R&V Krankenversicherung ihre Firmenkunden dabei, sich in Zukunft sowohl leistungsstark als auch sozial engagiert präsentieren zu können. Denn bei der Wahl des Arbeitgebers spielen Zusatzleistungen wie beispielsweise eine leistungsstarke BKV eine immer wichtigere Rolle. Das R&V-Gesundheitskonzept-Profil setzt hier neue Standards und bietet Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden individuelle, leistungsstarke Lösungen. 5 Budgettarife mit Budgethöhen zwischen 300 bis 1500 Euro ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jeden Kundenwunsch. Maximale Flexibilität bietet die Kombinationsmöglichkeit mit Bausteintarifen für Auslandsreise, Zahnersatz, stationäre Absicherung und Kostenerstattung. Erfahren Sie mehr auf makler-gesundheit.de/profil.
Im Gespräch.
Ist man nur krank? Und wenn man lange krank ist, ist man dann auch vielleicht automatisch berufsunfähig? Und was ist der Unterschied zur Arbeitsunfähigkeit? Und damit sind wir schon beim Thema. Denn Rechtsanwalt Oliver Ostheim von den Rechtsanwälten für Berufsunfähigkeit Ostheim und Klaus kennt die feinen Unterschiede und Eigenarten ganz genau und er dröselt uns das jetzt alles mal so richtig auseinander.
Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Wir wollen uns heute über einen Teil der Berufsunfähigkeit, über einen Aspekt der Berufsunfähigkeit unterhalten, und zwar über die Entscheidung. Ich meine, wer entscheidet eigentlich, ob man berufsunfähig ist? Da hängt ja auch ein bisschen was dran. Sag mir doch erstmal, wer entscheidet das denn?
Also faktisch entscheidet natürlich der Versicherer. Ja, ich muss als Versicherungsnehmer einen Antrag stellen auf Leistung. Und der Versicherer hat ein bestimmtes Prüfungsverfahren und am Ende wird er eine Leistungsentscheidung treffen, nämlich entweder ein Anerkenntnis aussprechen für die Zahlung der Berufsunfähigkeitsrente im Wesentlichen oder er lehnt ab, weil er denkt, die Voraussetzungen sind nicht erfüllt.
Was braucht er alles dafür, für die Entscheidung?
Also er braucht natürlich die Mithilfe des Versicherungsnehmers. Ja, der muss erstmal ganz formlos einen Antrag stellen. Ich glaube, ich bin berufsunfähig. Bitte gebt mir Leistung.
Reicht da ein Brief?
Da reicht ein Brief, eine E-Mail, meistens sogar ein Anruf. Also das ist relativ einfach, das auf den Weg zu bringen, dieses Verfahren. Und der Versicherer schickt dann als nächstes ein recht umfangreiches Formular zurück mit ganz vielen Fragen zur Person, zur Ausbildung, zu den Berufstätigkeiten, vor Eintritt der Berufsunfähigkeit, nach Eintritt der Berufsunfähigkeit. Der will auch was zu meinen Einnahmen wissen, also insbesondere auch Steuerunterlagen haben, ja, auch medizinische Unterlagen.
Wie lang ist denn das Formular?
Das Formular ist bei jedem Versicherer etwas anders gestrickt, aber man kann sicher immer denken, dass es mindestens 15 Seiten sind, manchmal sogar bis zu 30. Das ist schon viel.
Das macht Spaß.
Es ist eine große Herausforderung für die Versicherungsnehmer natürlich. Ja, die sind ja tatsächlich häufig sehr angestrengt. Die haben andere gesundheitliche Probleme. Und sich dann eben mit diesen Formularen auseinanderzusetzen, ist relativ schwierig. Wir haben nicht selten auch, dass dann Ehepartner oder auch Familienmitglieder oder Freunde sich an uns wenden, damit wir unterstützen.
Jetzt möchte ich aber auch mal unterstellen, dass ein Arzt eine Rolle spielen könnte in der ganzen Sache. Was für ein Arzt muss denn das sein?
Also tatsächlich ist richtig, eine Voraussetzung ist der ärztliche Nachweis der Berufsunfähigkeit, so steht es in Bedingungen. Und das ist bei den Versicherern jedenfalls so, dass sie in der Regel einen Facharzt haben wollen. Also wenn ich Rücken habe, dann wollen die natürlich etwas von einem Orthopäden oder von einem Neurologen, der dann entsprechende Diagnosenbefunde erstellt und bestenfalls auch was zur Frage, bedingt das eine Berufsunfähigkeit?
Kann das jeder Rückenspezialist sowas einschätzen? Das reicht dann, wenn man Spezialist ist, oder?
Ja, schon. Das kann jeder Rückenspezialist. Im konkreten Fall ist aber so, dass tatsächlich der Behandler gefragt wird. Also der den Patienten, den Mandanten, den Versicherungsnehmer kennt.
Okay.
Ja, der wird befragt und das wird alles hingeschickt. Dann muss der Versicherer sehen, reicht mir das Medizinische, um eine Bewertung im Hinblick auf die Berufsunfähigkeit zu stellen oder nicht. Ne? Und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass er sagt, das reicht mir nicht. Und dann werden Gutachter beauftragt. Ja, der Versicherer sagt, wir haben hier den Herrn sowieso, von dem Institut sowieso, und der überprüft das dann nochmal. Und dann wird ein Gutachten erstellt, ein sehr umfangreiches, und darauf stützt sich der Versicherer dann in seiner Entscheidung.
Okay, wie lange dauert denn sowas?
Die Begutachtung, also ich sag mal so, das Leistungsantragsverfahren selbst dauert in unserer Praxis, also wenn es wirklich alles optimal läuft, so 2-3 Monate. Aber das ist wirklich das eine Ende dieser...
Das ist flott, ja.
Das ist sehr flott. Der Durchschnitt ist in der Praxis eigentlich, sag mal, 4 bis 6 Monate. Ja, und tatsächlich ist es aber auch so, dass es deutlich länger dauern kann. Wir haben also eine ganze Menge Mandanten, die zu uns kommen und sagen, bitte helft uns doch, wir kommen hier nicht weiter. Seit einem Jahr, seit 18 Monaten prüft der Versicherer, ich schicke immer alles hin, ich weiß nicht, was die da machen. Ne? Und da greifen wir natürlich ein und versuchen da zu helfen, dass es ein bisschen flotter geht.
Was könnt ihr denn da tun?
Naja, also ja, wenn man so will. Also wir sagen natürlich dem Versicherer, also wir listen auf, was wir alles an Material geliefert haben und sagen eben auch, es ist nicht vertragsgemäß, das so lange zu bearbeiten.
Ja? Da sagen die Personalmangel.
Das ist aber nicht das Problem des Versicherungsnehmers, ne, muss man einfach sagen. Das muss der Versicherer irgendwie auf seiner Seite lösen. Ja, und das versuchen wir natürlich, ja, dass wir einfach sagen, ihr müsst jetzt was machen, sonst müssen wir uns andere Dinge überlegen, die wir tun.
Wenn der Spezialist, der Rückenmensch oder Psychomensch sagt, der ist nicht berufsunfähig, aber man hält sich selbst, man sagt, ich kann nicht arbeiten, kann man da irgendwas tun?
Da müssen wir zwei Blickwinkel unterscheiden. Der eigene Behandler wird in der Regel die Formulare so ausfüllen, dass eine Berufsunfähigkeit bestätigt wird. Das ist schon so im Regelfall jedenfalls so. Der Sachverständige, der vom Versicherer eingesetzt und auch bezahlt wird, der schaut anders drauf. Der kann ja nur aus den Unterlagen was entnehmen, die zur Versicherung gekommen sind und vielleicht aus der eigenen Bewertung, aus dem eigenen Termin, der, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Stunden oder so dauert und soll dann eben entscheiden, ist diese Person vielleicht schon 18 Monate lang berufsunfähig?
Klingt nicht ganz fair.
Ja, es ist halt schwierig. Ne? Man kann sich immer fragen, wenn ich bezahlt werde vom Versicherer und ich habe vielleicht ein Geschäftsmodell, ja, dass ich Gutachten für Versicherer schreibe, was ich dann tue. Ne? Also die Frage stellt sich immer. Ne? Und
ja.
Es gibt ja Krankheitsbilder, also vor allem psychische Erkrankungen bieten da einen großen Ansatz, die Spielräume lassen, Bewertungsspielräume. Ne? Und wenn mein Geschäftsmodell so ist, dann kann ich eben auch diese Spielräume ausnutzen. Ob das jemand macht, hat mir noch nie jemand gesagt.
Okay.
Aber zumindest ist es nicht völlig abwegig.
Was kann man da dann tun? Kann man sich gegen sowas wehren?
Also tatsächlich nicht gut, weil der Versicherer seine Entscheidung, also wenn es ein negatives Gutachten ist, gibt ja auch positive, die der Versicherer einholt, aber wenn es ein negatives ist, dann wird er sich darauf stützen und wird eben das, was da drin steht, abschreiben in seiner Leistungsentscheidung. Da, klar, dann ist immer die Überlegung, wie kann ich da noch agieren? Muss man aber tatsächlich sagen, ist schwierig. Ne? Also viele Mandanten fragen uns dann, kann ich ein Gegengutachten machen? Ja, kann ich. Das ist in Ordnung. Aber damit ist nicht verbunden, dass der Versicherer anders entscheiden wird.
Okay.
Ne? Und deswegen ist unsere Empfehlung fast immer lieber nicht machen. Ist zeitaufwendig, sehr kostspielig. Also ein Gutachten erstellen, jetzt nicht nur einen kleinen Arzttext oder so, sondern ein echtes Gutachten. Und man hat eben nicht die Gewähr, dass dann der Versicherer anders entscheidet.
Dass es klappt.
Dass das klappt. Mhm. Na, und da deswegen, unsere Empfehlung ist meistens eher nicht machen, sondern dann leider Klageverfahren einleiten. Ne?
Das sind dann die Sachen, über die wir dann bei Pfefferminz ja berichten.
So sieht's aus.
Sehr gut. Vielen Dank, lieber Oliver, für die Einblicke in deine Arbeit und in die Berufsunfähigkeit.
Die News der Woche. Fast jeder 5. Deutsche über 65 Jahren gilt als armutsgefährdet. Der Anteil ist deutlich höher als in anderen Altersgruppen. Kein Wunder, dass viele Menschen deswegen besorgt sind. 40% der Bürger haben Angst, dass sie ihren Lebensstandard im Alter nicht mehr halten können. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der R&V-Versicherung.
Dabei fällt auf, die Angst vor Altersarmut ist bei Frauen, 43%, deutlich ausgeprägter als bei Männern, 37%. Auch das passt zur Realität, denn es gibt nun mal typisch weibliche Rentenfallen. Mütter arbeiten vielfach in Teilzeit oder steigen ganz oder zeitweise aus dem Berufsleben aus, sagt Daniela Steinle, Vorsorgeexpertin der R&V-Versicherung. Hinzu kommt der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen. Laut Untersuchung sind fast 21% der Frauen ab 65 armutsgefährdet. Bei den Männern derselben Altersgruppe sind es nur 16%.
Interessant ist auch die Verteilung der Angst vor Altersarmut nach dem Alter. Am geringsten ist die Sorge um den Lebensstandard mit 27% bei den 14- bis 19-Jährigen, also den jüngsten Befragten in der Studie. Am größten ist die Angst bei den 40- bis 59-Jährigen mit 45%. Ab 60 Jahren nimmt die Angst dann aber wieder ab mit 39%.
Der frühere Hedgefondsmanager von Allianz Global Investors in den USA, Grégoire Tournant, hat in Manhattan sein Urteil bekommen. Die gute Nachricht für ihn, er muss nicht ins Gefängnis. Hat er nochmal Glück gehabt. Damit ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte rund um die Structured Alpha Hedgefonds abgeschlossen.
Das Gericht verurteilte Tournant lediglich zu 1,5 Jahren Hausarrest und 3 Jahren Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte mit 7 Jahren Haft eine deutlich härtere Strafe gefordert. Tournant gilt als Architekt des Betrugs, über den Anleger rund 7 Milliarden Dollar verloren. Im Juni hatte er sich in 2 Fällen für schuldig bekannt und angeboten, 17,5 Millionen Dollar zurückzuzahlen.
Kleiner Rückblick. Tournant verantwortete eine Reihe privater Investmentfonds, die Allianz Global Investors in den USA verwaltete und anbot. Die Fonds der Serie Structured Alpha Funds enthielten zu ihrer Blütezeit mehr als 11 Milliarden US-Dollar. Als die Märkte in der Corona-Krise im März 2020 einbrachen, verloren sie mehr als 8 Milliarden Dollar an Marktwert und 3 Milliarden Dollar an Kapital. Mehr als 100 Anleger wurden Opfer dieses Betrugs.
Tournants Verteidiger hatten die Vorsitzende Richterin Laura Taylor Swain darum gebeten, ihren Mandanten aus gesundheitlichen Gründen nicht ins Gefängnis zu schicken. Auch habe er Reue gezeigt und der Fall sei nicht ganz so schlimm gewesen wie andere Investmentbetrugsfälle. Die Anklage sah das etwas anders. Tournant habe im Prozess versucht, seine Taten herunterzuspielen. Außerdem habe er Daten über die Hedgefonds gefälscht und einen Kollegen zur Lüge angestiftet, um die US-Börsenaufsicht SEC zu täuschen.
Die Deutschen sind ja berühmt-berüchtigt dafür, viel zu sparen. Das können wir. Aber wofür legen sie das Geld eigentlich auf die hohe Kante? Für die eigene Altersvorsorge vor allem, so das Ergebnis der Herbstumfrage des Verbands der privaten Bausparkassen zum Sparverhalten der Deutschen. 50% der Befragten haben dieses Sparziel.
Danach folgen Konsumausgaben mit 45%. Für die eigene Kapitalanlage sparen 32% der Deutschen, ein stabiler Wert. Der sogenannte Notgroschen legt in der Umfrage auf 10% zu.
Einen starken Einbruch gab es für das Sparmotiv Wohneigentum. 33% der Befragten, also 11 Prozentpunkte weniger als in der Umfrage im Frühjahr, gaben an, für die eigenen 4 Wände zu sparen. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Frühjahr 2008. Damals war Finanzkrise. Hohe Preise für Bestandsimmobilien und Neubauten sowie gestiegene Zinsen machen den Kauf für viele unerreichbar, erklärt Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands. Die Diskussionen über das Heizungsgesetz und die Grundsteuer verstärken aus seiner Sicht diese Verunsicherung.
Pünktlich zum Dezember hat die Plattform Immowelt ihre teuersten Immobilien des Jahres 2024 ermittelt. Grundlage sind Angebote, die zwischen Januar und November 2024 auf immowelt.de inseriert wurden. Bei den Preisen handelt es sich jeweils um Angebots-, keine Abschlusspreise.
Und jetzt lese ich die Zahlen mal ganz langsam vor. Bei den Häusern siegte ein Haus im Promi-Örtchen Kampen auf Sylt mit 15,5 Millionen Euro. Das redgedeckte Haus mit direkter Lage am Kampener Watt enthält 10 Zimmer und eine Wohnfläche von 400 Quadratmetern. Hinzu kommt ein 2985 Quadratmeter großes Grundstück.
Bei den Wohnungen hingegen liegt die Hauptstadt vorn. So kam ein Penthouse in Berlin-Mitte mit einem Angebotspreis von 15,825 Millionen Euro daher. Dafür gibt es eine 9-Zimmer-Wohnung im Berliner Luxuswohnquartier Kronprinzengärten mit 574 Quadratmetern und Blick über die Berliner Skyline.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und den dritten Advent und kommen Sie gut in die neue Woche.